und herzlich willkommen zum Podcast Lass mal übers Leben reden. Mein Name ist Anna und ich will dich mit diesem Podcast auf eine Reise zu dir selbst mitnehmen. Viel Spaß dabei!
Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und zuhört und ich freue mich besonders, die heutige Folge mit euch zu teilen, denn ich habe heute eine Gästin hier und freue mich sehr, liebe Katrin, dass du heute hier bist. Und Katrin ist Gründerin der Yoga Lounge in Erfurt und ich habe heute das große Vergnügen, sie zu interviewen, beziehungsweise wir sprechen heute zusammen übers Leben, über ein sehr wichtiges Thema. Und ja, Katrin, wenn du magst, erzähl kurz ein paar Sachen, die du mit uns teilen möchtest, so ganz intuitiv, spontan.
Ja, gern. Ein Hallo von mir, jetzt wo ich endlich angekommen bin. Die Anreise war schon abenteuerlich. Freue ich mich hier zu sitzen und dass wir zusammensitzen und uns austauschen. Ich bin Katrin Seemann. Ich habe die Yoga Lounge gegründet und ich bin Mutter von drei Kindern und Oma von einem kleinen Enkel, der jetzt vier Jahre alt ist. Und habe einmal mein Leben umgekrempelt. Einmal richtig. Natürlich gab es immer auch schon Stationen in meinem Leben, die Umbrüche beinhaltet haben. Aber es gab einen Punkt, an dem ich lernen musste, dass es doch wohl eines größeren Umbruchs bedarf. Und daraus resultierte schließlich auch die Yoga Lounge, die jetzt entstanden ist und wächst und zu einem Ort geworden ist, an dem man auch jetzt gemeinsam wachsen kann. Das vielleicht soweit zum Einstieg.
Super, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen ein Bild euch machen können jetzt, wer von euch Katrin noch nicht kennt. Ja, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, Katrin hat so ein bisschen erzählt, dass ihr Leben vor dem Yoga-Studio oder vor der Gründung des Yoga-Studios anders war und dass es einen großen Umbruch gab. Und ich habe in den letzten Folgen viel über das Thema Depression und psychische Erkrankungen gesprochen. Und ich würde sagen, dass das heute eine Folge ist, die sich dem so ein bisschen nachreiht sozusagen, weil wir heute darüber sprechen, wie wir zu uns selbst finden, wie wir unsere eigene Identität sozusagen finden können oder ergründen können. Und ich beobachte schon auch sehr, dass es, also oder dass viele Menschen auch nach einer Erkrankung oder aus anderen Gründen zu Identitätskrisen kommen oder es zu Identitätskrisen führt, aufgrund dessen, weil sie einfach nicht mehr so richtig wissen, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein, wie möchte ich mich beruflich ausleben. Und ja, das soll das Thema heute ein bisschen sein, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir zu uns finden können und vor allem auch die ganzen Angebote, die wir aktuell haben im Außen, wie wir da uns nicht selbst die ganze Zeit verlieren und trotzdem bei uns bleiben können. Katrin, wie hast du es damals gemacht, als du gemerkt hast, mein altes Leben sozusagen funktioniert nicht mehr und ich muss jetzt was verändern?
Tatsächlich habe ich das gar nicht gleich gemerkt. Es war vielmehr so, dass es mehrere Erkrankungsstadien oder Stationen bedurfte, um es überhaupt erstmal zu verstehen. Also zunächst bemerkte ich ja erstmal nur, dass ich nicht mehr richtig funktioniere. Ich war ausgelaugt und ich glaube, man könnte es gut und gerne mit einem ordentlichen Burnout beschreiben, was so als erstes richtig deutlich spürbar war. Und da habe ich überhaupt noch gar nicht gedacht, ach so, warte mal, das ist wahrscheinlich hier alles zu viel und ich muss alles verändern. Gar nicht. Ich habe gedacht, na gut, dann ruhe ich mich jetzt ein bisschen aus und dann geht's weiter. Und zwar genauso wie vorher. Und erst als ich nach kürzester Zeit wieder ausgelaugt und ausgebrannt war und merkte, dass ich wieder auf den nächsten Burnout zusteuere, habe ich begonnen, mich zu fragen, was dahinter stehen könnte. Und es waren dann ganz kleine Schritte, die dazu geführt haben, dass ich gemerkt habe, ich merke, dass ich nicht so richtig Lust habe, das eine oder andere auf Arbeit zu machen. Wenn ich genau hinschaue, dann hat das damit zu tun, dass ich da gar nicht von überzeugt bin. Und so ging mir nach und nach das eine oder andere Licht auf Und das hat aber auch noch nicht dazu geführt, dass ich mein Leben verändert habe, sondern dann wusste ich es erstmal. Und das ist ja auch immer eine große Herausforderung. Wir können theoretisch uns mit ganz vielen Dingen beschäftigen, auch gerade im psychologischen Bereich. Aber es umzusetzen, ist immer noch mal eine riesengroße Herausforderung. Tatsächlich kam es bei mir dann auch zur ersten depressiven Phase und die hat erstmalig dazu geführt, dass ich verstanden habe, dass ich auf gar keinen Fall, wenn ich mal wieder gesund geschrieben bin, so weitermachen kann. Mhm. Aber ich habe gar keinen Ausweg gesehen, denn ich war alleinerziehend mit 3 Kindern. Ich war in einem Beruf, der für mich ein gutes Auskommen gesichert hat. Und ich wollte das alles nicht verlieren, ich wollte das nicht riskieren. Und deswegen bin ich dann wohl oder übel auch erstmal wieder so weiter auf Arbeit gegangen wie zuvor, habe mich genauso weiter aufgerieben und engagiert wie zuvor. Aber das Bewusstsein war schon mal da und das ist ja bekanntermaßen auch der erste Schritt. Und dann habe ich mich mehr und mehr hinterfragt und mir auch erlaubt, mal weniger zu machen, mal kürzer zu treten, mal Dinge nicht zu tun. Habe begonnen auch zu reflektieren, Therapie zu machen. Und das war dann die Mischung, die mir geholfen hat, Mut zu fassen und zu erkennen, dass ich eigentlich schon Jahrzehnte gegen den Strich lebte. Und dass das also nur ein Resultat war, dass ich irgendwann krank geworden bin. So würde ich das schon beschreiben.
Und was würdest du sagen, also wenn wir jetzt wirklich mal bei dem Thema so Identität bleiben und wie finde ich mich oder wie finde ich einen Weg für mich, was würdest du sagen, hat damals dazu geführt oder anders gefragt, würdest du sagen, gesellschaftliche Normen oder inwieweit haben gesellschaftliche Normen oder Vorstellungen dich dazu gebracht, wie du damals sozusagen gelebt hast, was dir ja offensichtlich nicht gut getan hat, sonst wärst du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht krank geworden.
Ja, das hat einen ganz, ganz maßgeblichen Einfluss. Also ich bin ja DDR sozialisiert, ich bin 73 geboren. Meine Eltern waren so richtige DDR-Werktätige mit auch der Überzeugung, wenn man nur fleißig genug ist, dann kann man für sich ein gutes Leben erwirtschaften. Und die haben sich da auch sehr aufgerieben. Und das hatte ich völlig inhaliert. Also daran habe ich auch geglaubt. Und dann habe ich mich auch als eine Person empfunden, die von der Wende profitieren darf. Ich war ja 16, als quasi dieser Umbruch kam. Und vor mir machte sich dann eine Welt auf, wo ich so dachte, ach, das ist ja toll. Also jetzt kann ich ja wahrscheinlich doch alles studieren, was ich möchte. Das war aus DDR-Perspektive gar nicht so gegeben. Und da war ich schon sehr frustriert, weil kreative Berufe kamen da eigentlich nicht vor. Und das wusste ich schon von mir, dass ich jemand bin, der gerne sich kreativ ausdrückt. Und mit dieser neuen Perspektive nach der Wende habe ich dann gedacht, so, alles klar, jetzt bin ich fleißig und ich bin auch schlau genug, um zu wissen, wie die Welt funktioniert und jetzt werde ich es allen zeigen. Und ich war sogar so mutig, dass ich dachte, wie Männer und Frauen verdienen unterschiedlich, na, das wird es ja bei mir gar nicht geben. Also ich bin so mit wehenden Fahnen in mein Leben reinmarschiert und dachte, ich mache alles besser. Hatte ich ehrlich vor. Aber ich darf schon mal vorwegnehmen, auch ich habe weniger verdient als meine Kollegen.
Ja. Also, Überraschung.
Ja,
das war, hätte das gedacht.
Kam dann doch anders, nicht wahr?
Ja.
Ja, tatsächlich bin ich dann so gestartet, fleißig und versucht, geschickt zu sein, auch alle Dinge unter einen Hut zu bekommen, auch dann später Kinder und Familie und all die vielen hohen Ansprüche an Beziehungen. Auch meine Beziehungen sind wahrscheinlich gescheitert, weil ich da auch sehr hohe Anforderungen hatte. Da durfte ich dann im Verlauf noch viel dazulernen.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, auch für mich, dir so zuzuhören. Angenommen, du hast jetzt jemanden vor dir sitzen und vielleicht hört gerade jemand zu, der oder die sich gerade in so einer Phase befindet, dass er oder sie denkt, okay, ich bin an dem Punkt und mein Leben geht nicht so weiter, aber ich weiß gar nicht, wohin. Also ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich glaube, ich beschreibe dieses Gefühl gerne als Lost fühlen. Und ich weiß, dass es vielen Menschen gerade auch so geht. Also einfach so, wenn man den Blick auf die Gesellschaft nimmt. Und genau, und ich glaube, für viele ist so die Frage, okay, ich fühle mich wirklich leer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich habe vielleicht so viele Themen oder so viele Dinge, in denen ich mich gerade nicht mehr wiederfinden kann, ob das Beziehungen sind, in beruflichen Wegen. Würdest du sagen, es gibt was, also ein Bereich oder ein Thema, womit man anfangen kann? Oder was ist deine Erfahrung damit?
Ja, also das sprudelt direkt aus mir raus. Weil ich mich auch gerade so an dieses Gefühl erinnere. Ich war so verloren in meinem Leben, dass ich dann schlussendlich für mich entschieden habe, ich muss zurück an den Anfang. Ich muss mich zurückspüren und wahrnehmen, welches Wesen ich bin. Also um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie ihr euch gefühlt habt als Kind. Wenn ihr völlig verloren etwas gespielt habt, was euch glücklich gemacht hat. Die Zeit vergessend. Nichts hatte eine Bedeutung, außer das, was ihr gerade getan habt. Ich glaube, dass man dann das Wesen ist, als dass man in dieses Leben gestartet ist. So vollkommen nahe bei sich selbst. Mhm. Vielleicht ganz empfindsam, vielleicht ganz stark, vielleicht laut, vielleicht ganz leise, vielleicht verträumt. Da habe ich versucht, wieder hinzukommen, mich zu erinnern, mich damit zu verbinden, was ich gespürt habe als Kind, das uneingeschränkt glücklich war. Welche Momente haben mir Glück gegeben oder in welchen Momenten konnte ich Glück empfinden? Und dann habe ich das Schritt für Schritt erweitert. Was für Personen waren um mich herum? Was habe ich mit denen gespürt? In meinem Fall war es, ich hatte das große Glück, dass in unserem Haus eine Dame wohnte, eine ältere Dame, Tante Lorenz. Das war die erste Liebe meines Lebens. Die hat sich so sehr um mich gekümmert. Die hat mir beigebracht, was es heißt, geliebt zu werden. Einfach, weil man da ist. Das konnten meine Eltern nicht. Die waren sehr jung, die waren geprägt aus ihren Familien und denen ist es sehr schwer gefallen, ihr Leben lang Emotionen zu zeigen. Und auch mir, kleinem Kind gegenüber, war das schwer. Aber diese Frau, die hat mich gelehrt, was es heißt, zu lieben und geliebt zu werden. Und da habe ich wieder angedockt und habe gespürt, das ist was ganz Essentielles für mich. Ich möchte in Liebe verbunden sein mit Menschen. Und dann habe ich auf mein damaliges Leben reflektiert und musste feststellen, dass ich das meinen Kindern auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht so geben konnte, weil ich so mit mir beschäftigt war. Ich hatte viel zu viele Dinge zu tun. Ja, und so ging es dann Schritt für Schritt. So habe ich mich zu diesen kleinen Empfindungen von früher entlang gehangelt und habe die wieder in mein Leben geholt. Und daraus resultierte dann nach und nach auch eine Veränderung in meinem privaten Umfeld, in meinem Freundeskreis, in meiner Beziehung und auch in meinem beruflichen Umfeld.
Ich finde es so spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, dass wir oft gar nicht mehr wissen, was uns eigentlich gut tut. Oder wenn wir irgendwie anfangen, und ich kenne das auch, dass wir denken, ja, ich weiß gar nicht, was ich gerne mache. Also ich weiß noch, als ich überlegt habe, ja, mach, du hast ja jetzt Zeit, ne? Als ich krankgeschrieben war, mach doch was, was du gerne machst. Und ich dachte mir so, ja, weiß ich jetzt nicht, habe ich vergessen, weil ich einfach so im Außen gelebt habe und nur voller To-Dos war. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht. Und deswegen finde ich es sehr wertvoll, was du gesagt hast, dass es wirklich gut ist, sich daran zu erinnern oder auch auszuprobieren. Also wirklich ausprobieren und Erfahrungen sammeln, finde ich es vielleicht schön zu spazieren. Und ich kenne es zum Beispiel, dass viele Leute auch sagen, ich habe gar keine Zeit, jetzt spazieren zu gehen. Ja, das haben wir uns, glaube ich, auch alle. Und ich denke mir so, krass. Ja. Also weil das unser Leben besteht halt nicht nur aus To-Dos oder Machen oder aus unseren Rollen, weil wir sind ja auch noch wir selbst im besten Fall. Und es ist auf jeden Fall eine Reise, glaube ich, da an einem Punkt anzusetzen und zu sagen, okay, ich muss jetzt was verändern und ich probiere jetzt was aus. Und ich glaube, es gehört auch eine Menge Mut dazu, so das Alte loszulassen.
Ja, natürlich, weil wir generieren ja auch Sicherheit daraus. Ne? Also wir streben ja alle nach einem Umfeld und einem Leben, in dem wir uns sicher und geborgen fühlen und auch verbunden. Und immer wenn was Neues kommt, wenn wir Dinge verändern müssen, dann kommt auch Unsicherheit ins Spiel. Und leider haben wir irgendwie jetzt gerade eine Gesellschaft, in der nicht von vornherein gesagt wird, Achtung, Achtung, hallo, Unsicherheit gehört hier einfach mit zum Spiel des Lebens. Lass dich nicht verunsichern, sondern es wird so falsch auch oft interpretiert oder leider eben auch ausgenutzt. Und das ist auch etwas, was ich erst lernen musste, ne? Unsicherheiten auszuhalten, auch zu verstehen, dass Sicherheit ja immer nur eine Illusion ist. Also welche Art von Sicherheit kann man denn wirklich, also gibt es denn wirklich eine Sache, die sicher ist? Also je tiefer man da bohrt, umso schneller kommt man dann zu der Erkenntnis, alles ist irgendwie vergänglich. Da kommt man ja im Grunde schon bei Yoga an. Mhm. Also das Fließen des Lebens, die andauernden Veränderungen, wenn man sich das bewusst machen kann, dann wird es leichter zu verändern und zuzulassen, dass Dinge sich ändern. Und dann wird es auch leichter, sich zu erlauben, die Energie nicht zu verschwenden, um an Dingen festzuhalten, die vielleicht längst überholt sind. Mhm.
Würdest du sagen, dass du, also hast du vorher eigentlich schon Yoga gemacht, bevor du das, oder wie lange vorher hast du Yoga schon gemacht, bevor du das Studio gegründet hast?
Ja, also ich habe relativ spät mit Yoga angefangen. Und zwar war ich da schon, ich muss kurz rechnen, so Anfang 30.
Na gut, okay. Ja.
Ja, schon spät. Also es gibt ja jetzt, ich habe ja ab und zu Bewerbungen von Yoga-Lehrern. Das sind junge Frauen, die haben das schon in ihrer Kindheit mit ihren Eltern oder mit ihren Müttern manchmal praktiziert und gehen da einen ganz anderen Weg. Ich habe es spät entdeckt. Yoga in der DDR gab es irgendwie nicht, keine Ahnung. Und ich war tatsächlich im Leistungssport. Ich war im Leistungsschwimmen, also ich war auf der anderen Seite unterwegs.
Spannend.
Allerdings muss ich sagen, Schwimmen hat auch schon eine meditative Komponente. Ne? Also wenn man Langstrecke schwimmt und da für sich kämpft, auch eigentlich eher gegen sich selbst, die anderen nimmt man ja nicht so richtig wahr, dann kann man da schon in so eine meditative Haltung kommen. Mhm. Das habe ich mehrfach erlebt tatsächlich, ohne das zu verstehen. Ich habe das sehr lange gemacht. Ich habe mit 7 Jahren angefangen und mit 14, sage ich immer so, lustigerweise bin ich dann aufgetaucht und habe gemerkt, ach ja, da außerhalb des Beckenrandes, da gibt es was anderes. Und da habe ich mich dann drauf gestürzt. Das war, glaube ich, eine ziemlich wilde Pubertät. Das war für meine Eltern nicht einfach. Ja, und was war jetzt eigentlich nochmal die Frage?
Die Frage war, ob du schon vorher oder wie lange vorher, vor der Gründung des Yoga-Studios, Yoga praktiziert hast oder wie es dann gekommen ist zur Gründung.
Dann tatsächlich hat meine älteste Tochter, die nächste Woche 24 wird, damals war sie, glaube ich, so 6, eine Frauenzeitschrift mitgebracht und da wurde über Yoga berichtet, aber eigentlich so aus sportlicher Sicht, so ein paar Haltungen, damit man schön fit wird oder bleibt.
Als Frau auch, ne?
Als Frau, selbstverständlich nur als Frau und es war natürlich auch nur eine Frau abgebildet, da war kein Mann zu sehen. Was sich im Übrigen auch in der Yoga-Welt in Deutschland widerspiegelt, ne? Da waren mehr Frauen im Yoga-Raum als Männer meistens. Jedenfalls haben wir das so ein bisschen ausprobiert und das war eher so lustig und das war aber so ein Familienhotel und dann haben wir festgestellt, dass dort ein Yogakurs angeboten wurde und da sind wir dann gemeinsam hingegangen. Meine Tochter, meine Mutter war mit und meine Oma, also so die Mädelsgang und das hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich mir, als wir zurückkamen, ein Yoga-Angebot gesucht. Das war damals in einer Tanzschule, die haben das so noch mit angeboten. Und da habe ich dann eine Weile praktiziert und habe ich mich einige Jahre, wirklich viele Jahre, erstmal so von einem Studio zum anderen durchprobiert, bis ich dann entschieden habe, ach, eigentlich würde ich das gerne noch genauer können und besser wissen. Und dann hat es nochmal 6 Jahre gedauert, bis ich mich dann getraut habe, die Yogalehrerausbildung zu machen.
Mhm, okay.
Also, es war ein langer Prozess, weil ich wusste, ich möchte die Ausbildung in Indien machen. Das stand relativ schnell fest. Da gibt es schon seit eh und je eine Connection, die ich nicht erklären kann. Ich habe damals schon zu DDR-Zeiten gerne indische Märchen gelesen, wobei das jetzt ja nicht das Bruderland war. Mhm. Aber das hat mich schon immer sehr abgeholt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da einsteige, dann mache ich das vor Ort. Da, wo es herkommt, da will ich hin. Und das war ja nicht so einfach, weil die damalige Ausbildung dauerte 6 Wochen in Indien und ich hatte ja überhaupt keine Chance auf 6 Wochen Urlaub. Und dann habe ich das immer so vor mir hergeschoben, bis sich die Gelegenheit dann ergab, nämlich nach den vielen Erkrankungen wusste ich schon, ich muss da weg aus diesem Unternehmen. Es gab dann auch Entwicklungen in diesem Konzern, die ich auch ethisch und moralisch nicht mehr vertreten konnte. Ich glaube, dass Yoga da auch geholfen hat, meinen Blick nochmal zu weiten. Ich war halt in so einer Zwischenphase, in der ich sehr kritisch wurde dem Unternehmen gegenüber und da so auch einen emotionalen Abstand zulassen konnte. Und dann, um es mal auf den Punkt zu bringen, gab es eine Zeit, wo ich dann mit dem Unternehmen verhandelt habe, wie ich dort rausgehe, weil nach 20 Jahren ist das ja nicht so leicht, da trennt man sich nicht so, also wie mit einer Ehe. Ja. Und wir haben dann halt verhandelt und ich bin da für mich gut rausgegangen, auch so, dass ich mich finanziell erstmal ein bisschen über Wasser halten konnte. Und das hat mir den Mut gegeben, zu sagen, ah, okay, jetzt habe ich ein bisschen Freiraum, jetzt kann ich nach Indien gehen. Inzwischen war die Ausbildung nur noch 4 Wochen, also die Grundausbildung, der Einstieg für die 2-jährige Ausbildung. Und meine Kinder waren inzwischen auch größer und die haben dann gesagt, Mama, mach das, du liebst das doch, wir schaffen das hier. Und cool. Das hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich nach Indien geflogen bin.
Wie cool. Also du bist ja auch allein dann,
ja,
ne,
ja.
Ganz allein. Cool.
Ja, ja, das war eine tolle Erfahrung.
Ja, also sehr, sehr interessant. Wenn wir jetzt mal schauen, so auf das Thema, was wir vorher hatten, so von diesem, man fühlt sich lost, man weiß nicht, wo man anfangen soll, sich selbst zu finden oder sich selbst überhaupt vielleicht anfangen zu suchen auch. Und dieses Beispiel jetzt von dir, das ist natürlich auch ein krasser Kontrast, ne? Von diesem, von vielen Erkrankungen hin zur Gründerin eines Yoga-Studios.
Absolut.
Ja.
Also und, kurz nochmal zu untermauern, im Leben nicht hätte ich mir vorgestellt zu diesem Zeitpunkt, dass ich die Energie dafür haben könnte, ein Unternehmen zu gründen. Nein, gar nicht. Ich war davon so weit entfernt, wie Nord- und Südpol, diese beiden Vorstellungen. Ich habe es gerade noch geschafft, morgens aufzustehen, die Kinder zu wecken und dafür zu sorgen, dass sie was zu essen mit in die Schule nehmen. Und danach bin ich wieder ins Bett gefallen. Ja. Die Depression war am Ende so schlimm, dass ich keinen Lebensmut mehr hatte.
Ja.
Ja, also ich wusste nicht, wofür ich da bin. Ich war tief und fest davon überzeugt, dass es für alle besser ist, wenn ich nicht existiere.
Ja. Ja. Ha. Ich habe da gleich Gänsehaut, weil es mir wirklich auch, also ich das auch so gut kenne und es, glaube ich, einfach so eine Spur auch hinterlässt. Also ich merke das jetzt noch, wenn wir auch drüber reden, dass es mich emotional schon sehr catcht. Also weil es einfach auch krass ist, ne, dass man zu diesem Punkt im Leben kommen kann, wo man sagt, was mache ich eigentlich hier noch?
Also ja, tiefste Verzweiflung.
Ja.
Ja.
Und sich auch, also kein Sinn, kein Mut mehr, keine Energie, keine Kraft für irgendwas findet. Also für, ob es jetzt mal unter die Dusche gehen ist oder Zähne putzen, das war ja schon so eine Tagesaufgabe. Und
alles verliert die Bedeutung irgendwie.
Ja, genau.
Ja.
Ja. So, jetzt sind wir kurz noch mal abgekommen, aber es ist auch einfach... Ja, es sind viele Themen sozusagen, die da noch aufkommen, glaube ich. Genau, also wenn wir jetzt gucken von diesem wirklich, ich habe keinen Lebenssinn mehr und die Welt braucht mich nicht mehr, hin zur Gründerin einer Yoga-Lounge, die jetzt auf mich sehr inspirierend wirkt, voller Lebensmut, voller Lebensfreude und auch einfach eine klare Vision von sich hat und dem, was sie auf der Welt vielleicht hinterlassen möchte. Jetzt haben wir, also es ist natürlich ein super Beispiel, wie es vielleicht im besten Fall läuft und wie Erkrankungen im besten Fall am Ende doch, ich sag mal, zu einem guten, ich will eigentlich nicht Ergebnis sagen, aber zu einem guten Leben vielleicht führen, was besser zu einem selbst passt.
Vielleicht eher, Krankheit kann ein Impuls sein.
Mhm.
Also es ist so ein Aufrütteln, so empfinde ich das. Jetzt völlig unabhängig, ob es eine Depression ist oder eine andere Erkrankung. Und es ist eine Chance, etwas anzuschauen.
Mhm.
Und daraus können Veränderungen resultieren. Was aber nicht heißt, dass jeder diese Chance wahrnimmt oder nutzen kann oder dass die Umstände es überhaupt möglich machen, damit zu arbeiten. Das muss man immer wissen.
Mhm.
Es sind immer Optionen. Aber ob es jetzt gerade für den einen oder anderen soweit ist, ist nicht zwangsläufig so sicher.
Ne? Das ist halt sehr individuell. Ne?
Absolut. Aber wenn man den Blick darauf richten könnte und einfach für sich sagen könnte, okay, ich kann jetzt was damit machen. Ich kann damit Dinge erkennen, die in meinem Leben vielleicht veränderungswürdig sind. Das ist doch schon mal viel.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch so, das ist sogar das Wichtigste, eigentlich diesen Schritt zu machen und zu erkennen für sich, okay, ich muss jetzt was verändern und ich muss da irgendwie raus, so aus, vielleicht sogar aus dem Leben oder aus dem Leben, in dem ich jetzt bin.
Ja, also weg von, oh Gott, warum passiert mir das? Ich habe es ja gleich gewusst, ich bin nichts wert, dass ich krank werde, das war ja eh klar. Und so, da kann man sich ja auch festfahren in dieser Gedankenmühle. Da hilft mir tatsächlich die yogische Philosophie sehr. Das ist, war für mich nochmal ein Erweckungsmoment. Also von Yoga praktizieren aus sportlicher Sicht, um schön flexibel und fit zu bleiben, zu einer Welt, die sich für mich dort öffnete, als ich dann begonnen habe, die Yoga-Philosophie zu entdecken. Also ich bin auch Lichtjahre davon entfernt, alles zu wissen, aber es gibt mir halt unglaublich viele Impulse, mich zu hinterfragen, zu reflektieren und ja, nochmal anders auf das zu schauen, was ich zuvor erlernt hatte, Glaubenssätze zu durchbrechen oder überhaupt erstmal zu bemerken, achtsam zu leben. Solche Impulse schöpfe ich daraus auf jeden Fall. Ich sage ja immer scherzhaft, es gibt wahrscheinlich kilometerweise Literatur für ein besseres Leben, um glücklich zu sein, tolle Partnerschaften zu führen und so weiter. Es ist aber alles auch in der Yoga-Philosophie zu finden. Schon vor 5000 Jahren gab es dazu schon ganz schlaue Menschen, die da was niedergeschrieben haben.
Ja, das glaube ich total. Ich glaube auch, also dass wir in uns alle eigentlich ein sehr, also einen Kern haben, der uns einen Weg weist und der weiß, was für uns gut ist, aber dass wir es halt einfach verlernt haben.
Ja, die Yogis nennen das Urwissen, das alte Wissen in uns. Ja. Und das ist interessant, weil es auch biologisch, neurobiologisch ja auch erforscht wird. Wie viel haben wir denn in uns? Gibt es genetische Abdrücke von Traumata, die unsere Vorfahren erlebt haben? Und es ist ja so, dass sich das in uns auch widerspiegelt, dass wir manchmal eher unter dem leiden, was unsere Vorfahren erdulden mussten, erfahren mussten. Und das zu wissen, finde ich auch wieder entlastend. Also ich bin nicht falsch, weil ich ängstlich bin, sondern es gibt einen Grund. Es gab Ereignisse vor meinem Leben mit Menschen, die zu meinem Leben gehören, die auf mich nachwirken. Ich finde das sehr entlastend.
Total, ja. Also diesen Druck auch zu nehmen von, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte zwischendurch auch diesen Optimierungsdruck, dass ich jetzt alles angucken muss, dass ich für alles verantwortlich bin. Und das habe ich ja schon oft in anderen Folgen auch gesagt, dass ich sehr vorsichtig bin mit bestimmten Coaching-Angeboten oder Online-Angeboten, die verlockend klingen und die uns versprechen, dass wir jetzt heilen und dass alles gut wird. Also ich bin da sehr achtsam mit, was ich da konsumiere und welche Bücher ich lese. Ja, weil es halt was ist, was uns auch prägt. Und
ja, das finde ich auch sehr wichtig. Also ich stelle insgesamt fest, dass halt sehr viele Menschen sich unsicher fühlen. Und ich glaube, dass wir allgemein so sagen können, wir sind gerade Menschen, die sehr schreckhaft sind, auch geprägt von Einflüssen wie Krise und ja, Pandemie. Und das hat alles Abdrücke hinterlassen. Das wirkt auf uns. Und natürlich wäre es schön, wenn da jetzt jemand vorbeikommt und sagt, ah, Zauber, Zauber, ich habe jetzt hier eine ganz tolle Idee und ihr müsst mir nur alle folgen. Es ist so einfach, ne? Und jeder hätte das gern, die gute Fee, Märchen. Aber so ist es eben nicht. Ja. Wir sind nicht davon befreit, uns immer wieder auch mit uns selbst zu konfrontieren und Dinge zu verändern und uns dieser Unsicherheit auszuliefern. Raus aus der Komfortzone. Angst spüren, das ist ein Gefühl wie viele andere auch und das gehört dazu. Es muss nicht weggemacht werden, sondern das dürfen wir nutzen, um achtsam zu sein, aufmerksam zu werden auf Dinge, die veränderungswürdig sind.
Es ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, gerade wenn man sich so lost fühlt oder wenn man sich so verloren fühlt, dass es auch einfach sein darf, ne? Dass es nicht falsch ist, wenn da auch Ängste kommen, weil man einfach nicht weiß, ja, wofür man sozusagen gerade da ist, dass es auch ein Teil ist, diese Identitätskrise vielleicht zu bewältigen, indem man sich eben diesen Gefühlen, die da kommen, stellt und sie wirklich auch durchfühlt. Also ich glaube, das ist was ganz Wichtiges.
Ja, also da kommt man auch so ein bisschen zum yogischen Denken. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist der Moment. Ich bin jetzt verloren, ganz und gar verloren in diesem riesigen Universum, in all den Dingen, die uns umgeben. Und ich finde, es macht auch ein bisschen demütig und es ist eine gute Perspektive, um dann auf dieses weiße Blatt, so könnte man es ja auch sehen, neu zu schreiben, sich neu zu erfinden, zurückzuforschen, was ist schon da, was ist mir mitgegeben worden, als ich hier auf die Welt kam. worauf kann ich aufbauen, was kam schon dazu, was war mir dienlich, was kann ich weiter nutzen, was war gar nicht so sinnvoll. Es ist so ein kreativer Prozess, weil ich bin ein sehr kreativer Mensch, mich begeistert das völlig. Und ich hoffe, dass ich das immer noch mitgeben kann, wenn Menschen an so einem Punkt angekommen sind, wo sie Dinge verändern müssen, wenn ich darauf aufmerksam machen kann, dass es eben auch eine Chance ist für so viel Neues. Und nicht nur Schönes, es wird auch Entscheidungen geben, die man relativ fix wieder auch verändern muss. Ne? Wir sind ja auch so getrieben von diesem, ah, dann habe ich das jetzt einmal so entschieden und jetzt muss das ja auch so bleiben, weil sonst bin ich ja nicht konstant. So, ich war ja im Personalbereich tätig, da ging es ja dann immer um Lebensläufe und warum waren sie denn hier nur so kurz und was das ja hier was, das hat gar nichts mit ihrem Ausgangsberuf zu tun. Ich habe das nie so kritisch gesehen. Also nicht, dass ich auch diese Fragen so gestellt hätte. Ne? Aber ehrlich gesagt sehe ich da auch eine Kreativität drin, eine Flexibilität. Wenn jemand sich auf dieses und jenes einlassen kann und das bewältigt, ist es ja eigentlich eine große Fähigkeit.
Total.
Gell? Veränderungen anzunehmen, ja. Sich dort erstmal anzupassen, dort zu bestehen und weiterzumachen.
Mhm.
Und das heißt ja nicht, dass man bis zum Ende seines Lebens dann daran festhalten muss, sondern man darf ja wieder neu entscheiden. Und da wächst man ja auch.
Ja, und ich glaube auch, dass also nichts im Leben immer beständig bleibt. Es ist jetzt so, wie es jetzt halt ist, ne? Und es kann nächste Woche wieder anders sein, weil wir uns weiterentwickelt haben, weil wir neue Infos haben, weil wir ein anderes Gefühl dazu haben. Und es ist einfach in Ordnung auch.
Genau.
Ja.
Im Hier und Jetzt sein, ne? Jetzt spüren. Jetzt fühlt es sich gut an. Jetzt spüre ich es auch wirklich und wahrhaftig. Und ich spüre es so doll aus, wie es nur irgendwie geht. Ich will nichts verpassen, aber der Moment ist flüchtig. Der nächste wird schon wieder anders sein. Und wenn mein Moment nicht so super ist, dann ist das auch beruhigend. Weil man kann sich ja sagen, ja, es ist jetzt gerade ganz kalt. Ich mag Kälte nicht. Aber ich werde das überstehen. Gell? Also Kälte ist für mich so ein Moment. Da kneife ich gern.
Ja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja,
genau.
Würdest du sagen, dass, also ich nehme gerade verstärkt wahr, oder es zeigen ja auch Zahlen, darüber habe ich in den letzten Folgen gesprochen, deswegen will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber es ist ja schon so, dass gerade ein großer Andrang ist, Therapieplätze zu finden, die einfach sehr ausgebucht, ausgelastet sind. Es gibt viele Menschen, die gerade psychisch krank sind. Würdest du sagen, also man kann ja sagen, man spricht ja mittlerweile von einer kranken Gesellschaft oder auch kranken Generation. Würdest du sagen, dass ein Grund dafür auch ist, dass wir uns einfach sehr alle von uns selbst entfernt haben und vielleicht in so einem Leben leben, wie du es vorhin beschrieben hast, was du vorher hattest, wo es einfach viele Aspekte gab, die nicht gut zu deinem Sein eigentlich gepasst haben oder du dich vielleicht nicht gut leben konntest?
Ja, absolut. Also davon bin ich überzeugt.
Ja.
Das spüre ich ja auch in den Gesprächen mit meinen Yogaschülern oder auch darüber hinaus mit anderen Menschen, wie sehr wir von uns selbst entfremdet sind. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, was für einen Biorhythmus habe ich denn? Ne? Wie ist es denn für mich, morgens zeitig aufzustehen und schon leisten zu müssen? Für mich ist das, ehrlich gesagt, nicht die optimale Lebensbedingung. Ich wäre gerne Frühaufsteherin. Es gibt wirklich tolle Momente und in Indien in der Ausbildung war es gar keine Frage. Da war 5.30 Uhr wecken und um 6 Uhr saßen wir auf der Matte und haben meditiert. Das kann ich überleben, es ist alles in Ordnung. Aber wenn ich die Wahl habe, schlafe ich lieber länger aus. Aber ich kann sehr lange in die Nacht hinein aktiv sein und da kann ich sogar auch noch richtig kreativ sein. Aber wie soll dem denn Rechnung getragen werden in unserer Gesellschaft? Ne? Also ich kann ja zu keinem Arbeitgeber gehen, also zumindest kenne ich keinen, und kann sagen, also ich bin jetzt hier nicht so die Frühaufsteherin. Wir müssen das mit den Bürozeiten jetzt so organisieren, dass ich erst um 10 anfange. Ne? Natürlich diskutieren wir jetzt inzwischen auch immer mal flexible Arbeitszeiten und so weiter. Aber das ist ja auch immer nur aus so einer Optimierungssicht heraus. Ne? Also der Arbeitgeber versucht, seine Arbeitnehmer zu optimieren. daher rühren ja auch solche Aktionen wie, wir machen es jetzt ein bisschen schick und gemütlich im Büro, stellen da mal so einen Kickertisch rein oder vielleicht bezahle ich meinen Mitarbeitern auch mal einen Yogakurs, damit die optimiert werden. Ne? Da geht es ja selten darum, bis gar nicht, also ist mir noch nicht untergekommen.
Das heißt, leistungsfähig bleiben. Ne?
Ja, aber es geht nicht darum, dass wir denjenigen wirklich die Chance geben, also dass diesen Personen die Chance gegeben wird, sich zu finden. Weil das würde die Gefahr bergen, dass vielleicht eine Person zu der Idee kommt, zu sagen, ich bin hier nicht mehr am richtigen Arbeitsort. Das ist hier menschenverachtend und das kann ich jetzt gar nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. So war es letztlich bei mir.
Ja. Ja. Ich finde das sehr spannend, auch mit dem, was du gesagt hast, mit dem Biorhythmus. Weil ich bemerke zum Beispiel auch, dass ich schon ein schlechtes Gewissen manchmal gerade habe, weil ich, also ich kann manchmal früh aufstehen und manchmal halt nicht. Kommt auch immer darauf an, wie gut ich so schlafe. Und das ist halt das Leben, ne? Also es geht uns allen so. Und das Spannende ist, wir leben ja schon so, dass wir diesen Strukturen total angepasst sind.
Absolut.
Und ich halte es halt auch nicht aus. Also ich mag, dass es sehr flexibel gerade in meinem Leben ist und ich flexibel arbeiten kann. Und merke auch, dass es mir viel besser geht damit, aber dass ich mich manchmal sogar dabei ertappe, wenn ich morgens nicht gleich leiste. Also es ist so in mir drin. Ich glaube, wer weiß, ob ich das überhaupt in meinem Leben ausschalten kann, aber es ist so in mir drin, dass ich dann auch morgens, keine Ahnung, erstmal Yoga mache zum Beispiel, spazieren gehe, einen Kaffee trinke und vielleicht irgendwas lese oder sogar Serie mal kurz gucke oder irgendwas, was mich gerade entspannt und dann anfange, so aus ganz intrinsisch mich zu motivieren, also aus intrinsischer Motivation was zu arbeiten.
Ja, total. Also kann ich dir auch sagen, man sollte ja nun meinen, also als Yogalehrer fängt man ja nicht allzu zeitig an, es sei denn, man hat morgens schon Kurse. Mhm. Also ich bin ja selbstständig, kann das ja selbst gestalten. Aber selbst wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich erst am Nachmittag beginne zu unterrichten, ist in mir immer auch diese kleine Stimme, die dann sagt, naja, jetzt ist es ja schon um 10 und du trinkst jetzt erst deinen Kaffee. Wieso hast du denn noch nicht die Buchhaltung gemacht? Mhm. Oder ich entdecke, wie ich mich selbst veräpple, weil ich halt übers Handy schon mal gucke, wie ist denn jetzt die Auslastung? Muss ich mich noch um irgendwas kümmern? Es ist so ein Pseudo-Arbeiten zum Teil auch. Ne? Ich arbeite ja was am Handy. Das ist eigentlich blöd. Und das ist alles schon Teil dieser Entfremdung. Mhm. Ich bin nicht so richtig bei der Sache. Ich bin so ein bisschen arbeite ich, so ein bisschen bin ich noch privat. Und dieses Verschwimmen ist halt auch nicht gut, glaube ich. Es ist halt auch nicht im Hier und Jetzt sein komplett verbunden mit dem, was ich gerade tue.
Und es ist auch nicht effektiv.
Das ist es auch nicht.
Das ist auch spannend, wenn man darauf mal schaut, wie man da arbeitet.
Was mir auch auffällt, ist, dass wir sehr darauf getrimmt sind, wahrzunehmen, was andere wollen, wie die Dinge sind. Das macht man so und so. Da gibt es irgendwie scheinbar solche Unsichtbaren, die da oben, die da irgendwo die Regeln aufgestellt haben. Und das sind alles nur Glaubenssätze. Gell? Wer sagt denn, dass ich als Selbstständige morgens um 8 schon komplett die Buchhaltung fertig haben muss? Wenn mein Geschäft gut läuft, dann ist doch eigentlich alles schicki. Gell? Ja, das sollte man vielleicht auch immer mal wieder hinterfragen. So, welche Regeln befolge ich? Welche Glaubenssätze habe ich? Macht es noch Sinn? Manchmal ist es sinnvoll.
Ja.
Aber es überlebt sich auch. Ne?
Total. Und es sind auch nicht alle Glaubenssätze schlecht. Es gibt ja auch welche, die uns dienlich sein können. Aber ich denke auch immer, es ist gut zu hinterfragen, dient mir das jetzt noch so, wie ich es denke auch?
Total.
Und dafür braucht es halt viel Bewusstheit.
Ja,
Bewusstsein, um das zu erkennen. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, vor allem als dreifache Mama, die alleinerziehend war? Ich meine, jetzt hört vielleicht die oder der eine oder andere zu, die auch einfach Erfahrungen damit haben, gewisse Rollen zu erfüllen, also die man irgendwie erfüllen muss, ne? Und dann hat man eben einen Job, den man braucht, um sich zu ernähren, um seine Kinder zu ernähren, um die Familie vielleicht irgendwie zusammenzuhalten auch, um ja, ein bisschen auch ein Sicherheitsgefühl zu haben, was ja auch menschlich ist, dass wir danach zum Teil auch streben. Was würdest du sagen, ist da vielleicht hilfreich, um irgendwie zu sich selbst zu finden und Sachen aufzubrechen, aber nicht total in die Abwehr zu gehen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr von dem, weil es gibt Sachen, die ich einfach erfüllen muss. Also ich möchte gerne meine Kinder morgens wecken, ne, und in die Schule schicken oder so. Wie hast du das geschafft oder hast du da noch was für alle, die jetzt zuhören und in der Situation sind?
Das ist eine interessante Frage. Das ist wirklich, ich muss im Moment darüber nachdenken.
Ja, lass dir Zeit.
Also tatsächlich stelle ich gerade jetzt im Rückblick fest, wie viele Rollen da waren. Ich war Geschäftsfrau. Ich habe mich immer als Geschäftsfrau gesehen. Ich war aber auch die, die das Personal nicht nur vermittelt und gesucht hat, sondern auch die Gespräche genossen hat mit den Bewerbern, mit den Mitarbeitern. Also ich habe da auch viel aufgenommen. Das war auch schon zum Teil therapeutisch. Natürlich habe ich mich in meiner Rolle als Mutter auch ganz klar definiert als die, die den Hut auf hat, die organisiert, die versorgt, die kämpft, die für die Termine, die Organisation zuständig ist. Mental Load, wenn man es mal so mit den modernen Schlagworten noch betiteln möchte, war mein Job, ja. Aber ich war auch gerne Freundin und ich bin auch gerne die gewesen, die ausgegangen ist und gefeiert hat und die eher das unkonventionelle Leben forciert hat, wenn die Lücken da waren. Und zwischen diesen Spannungspunkten habe ich mich auch bewegt. Ne? Also auch die Geliebte wollte ich sein und Partnerin und gerne auch in einer festen, sicheren, also eher sicheren Beziehung, in der ich mich sicher und geliebt fühlen konnte. Das wollte ich auch alles und ich wollte auch noch erfolgreich sein in meinem Beruf und ich wollte aber auch frei und kreativ sein. Also viele Rollen, viel durcheinander und alles ging nicht so gut zusammen. Und es hat wirklich lange gedauert. Da war ich schon sehr tief eingedrungen in die yogische Philosophie, bis ich verstanden habe, es ist ja eigentlich auch ein bisschen wie im Theater. Diese Rollen kann man wieder ablegen. Mhm. Und auch da darf ich sagen, nee, ich will die Rolle der Feiernden und Trinkenden und oft Betrunkenen Katrin nicht mehr spielen. Mhm. Also um das konkret zu machen, ich hatte ein richtig ordentliches Alkoholproblem.
Ja, okay.
Es war für mich dann eine Zeit lang auch eine Strategie, um mich leichter zu fühlen.
Ja.
Das hat am Ende dazu geführt, dass ich jetzt gar keinen Alkohol mehr trinke.
Mhm.
Aber es hat gedauert. Ich musste das erstmal kapieren und diese Rolle auch annehmen. Ist ja ein bisschen eklig dann, sich zu sagen, na, wahrscheinlich bist du Alkoholikerin.
Ja.
Als Yogalehrerin, was für eine Schande. Ja, solche Gedanken kamen dann auf. Aber ich bin froh, dass ich das auch durchlebt habe, weil ich für mich erkennen konnte, ich brauche Ausgleich, ich brauche Leichtigkeit. Und ich habe es auf diesem Weg mit dieser Strategie versucht, durfte erkennen, dass es nicht hilfreich ist, nicht mehr. Und jetzt kann ich es anders machen. Und das sind diese Wandel, die da passieren. Also ich werde eine andere Person, wenn ich feststelle, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, das wird wahrscheinlich gut sein für mich, aber ich gehe ab diesem Punkt ja auch anders aus.
Mhm.
Ich beginne, neue Getränke für mich zu entdecken. Ich beginne, mich neu zu entdecken auf Partys. Und ich verändere mich auch in meinem Umgang mit Menschen, mit denen ich früher vielleicht viel getrunken habe. Bei mir hat es dazu geführt, dass ein Teil dieses Bekanntenkreises, ich würde es jetzt nicht mehr Freundeskreis nennen, den habe ich nicht mehr, weil das im Grunde der einzige Berührungspunkt war, den wir hatten. Und das sind eben Wandel, die daraus resultieren, wenn man sich der Tatsache bewusst wird, was man da gerade so macht.
Wow, danke fürs Teilen und danke für dein Vertrauen, weil ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr wertvoll ist, darüber offen zu sprechen.
Das ist mir unglaublich wichtig, weil ich das ja natürlich jetzt aus einer anderen Perspektive beobachte. Mhm. Alkohol ist überall überpräsent.
Ja, das stimmt.
Erschreckenderweise. Ich will das nicht verteufeln. Ich möchte nicht sagen, trink niemals und ohne Absicht. Also das ist alles nicht schlecht, wenn man das alles mal für sich nutzt. Aber wenn es die einzige Strategie ist, um überhaupt noch irgendwie Leichtigkeit zu empfinden, um klarzukommen,
sich
zurechtzufinden in seinem Leben, dann ist der Punkt gekommen, wo man sich hinterfragen darf. Und ich habe ja für mich gemerkt, dass es körperlich für mich nicht gut war. Und ich habe dann entschieden, ich möchte es so nicht. Ich möchte es gern anders machen. Aber ich möchte niemanden verurteilen, der das für sich als auf Konzept keinen Fall nutzt. Ne?
Genau, weil ich sag mal, wir wissen es ja auch nicht anders. Ne? Wir wissen es nicht anders und dann suchen wir uns eben Möglichkeiten, wie wir mit unserem Leben umgehen können oder Strategien. Das sind manchmal auch Medikamente zum Beispiel.
Ja, klar.
Oder Schmerztabletten, kenne ich auch einige, damit sie eben leistungsfähig bleiben, die Schmerztabletten regelmäßig nehmen, damit sie die Schmerzen eben nicht mehr fühlen müssen. Und ja, vielleicht entdeckst du jetzt beim Zuhören auch was bei dir, was du vielleicht erschreckenderweise, wo du denkst, oh Mist, das habe ich gar nicht realisiert bisher und es wird mir gerade bewusst. Und dann ist es, glaube ich, auch da gut, sehr sorgsam mit dir umzugehen und fürsorglich, um dir keine Schuld einzureden, sondern eher aus der Sicht zu betrachten, dass du es eben nicht besser wusstest und dass es eine Strategie ist, die du auch wieder verändern kannst.
Total. Also, um nochmal zu diesem Thema Alkohol zurückzukommen, es ist ja auch so weit verbreitet, ne? Also, um das mal zu beschreiben, wie es bei mir war. Ich habe halt mit 14 Jahren irgendwie so wie alle in der Pubertät ausprobiert, wie das so ist und habe schnell festgestellt, vieles schmeckte mir gar nicht, aber es gehörte halt zum guten Leben dazu. Und ich hatte recht schnell eine Vision davon, dass ich eine erwachsene Person sein möchte, die ein gutes Leben anstrebt. Dazu gehörte auch, einen guten Wein zu trinken, das wertschätzen zu können, die Gastlichkeit, mit Freunden zusammenzusitzen, am langen Tisch mit weißer Tischdecke. So war immer meine schönste Version von Freunde kommen zusammen und die trinken Wein. Und das ist was Schönes. Und das habe ich in mein Leben auch mit reingelassen. Und ich hatte eine Phase in meinem Leben, da war mein jüngstes Kind schwer krank. Es war an Leukämie erkrankt. Und da gab es eben auch sehr anstrengende Phasen für mich. Da war ich viel im Krankenhaus und habe mich dafür mein Kind aufgeopfert. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann war das für mich schon wie so ein Ritual geworden. Ich setze mich jetzt nochmal auf den Balkon und jetzt mache ich mir hier mal meinen schönen Wein auf. Natürlich nur den guten Wein, wir trinken ja hier keine Plürre. Und ich lasse es mir gut gehen. Und ich habe am Anfang gar nicht bemerkt, dass dann da schon eine ganze Flasche von mir alleine getrunken wurde und dass ich dann auch noch zum Kühlschrank gelaufen bin und dann habe ich mir noch die nächste Flasche rausgeholt. Und ich habe auch lange nicht gemerkt, dass ich am nächsten Morgen eigentlich aus dem Bett kam, weil ich ja einen Kater hatte. Ich habe das nicht zusammengebracht. Erst als mein Sohn dann immer mal sagte, Mama, du trinkst aber ganz schön viel, habe ich mich zunächst erstmal auch auf den Schlips getreten gefühlt. Was sagt denn hier, mein kleiner Sohn sagt mir, ich trinke zu viel. Na, hallo, geht's noch? Das wollte ich nicht hören. Es hat dann wirklich noch mal viel, viel länger gedauert. Jetzt ist jetzt 4 Jahre her, die Erkrankung meines jüngsten Kindes. Und seit 3 Jahren trinke ich keinen Alkohol mehr. Also so, um da mal einen zeitlichen Rahmen zu geben, so war der Ablauf. Und gerade in dieser schweren Phase der Erkrankung hatte ich nicht die Kapazitäten, das zu reflektieren. Das ging erst wieder, als da ein bisschen Ruhe reingekommen war. Und das möchte ich auch nochmal mit auf den Weg geben. Sorgt euch nicht, macht euch keine Vorwürfe, aber bleibt offen, bleibt bei euch. Immer wieder wahrzunehmen, was ist jetzt gerade mit mir los, immer wieder nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch den Mut zu haben, zu sagen, ich setze erstmal ein Stoppzeichen, einen Punkt hinter das Thema. Ich weiß noch nicht, wie es anders werden soll, aber ich gucke mal drauf. Das reicht schon.
Ja, das ist oft so diese Erkenntnis. Das ist schon das Ausschlaggebende dann.
Mal Stopp machen. Ja. Nicht so schnell durchs Leben rasen. Ja. Ne? Wir sind ja auch alle so fortgespült von all den Notwendigkeiten, von dem ganzen Müssen, was wir glauben zu müssen. Da mal sich bewusst eine Auszeit zu nehmen. Das wird jetzt auch leider immer so benutzt, dieses, ja, mach mal Selfcare und Auszeit. Aber machen wir wirklich Auszeit oder beschäftigen wir uns da nicht auch schon wieder mit Dingen, die uns ablenken von unseren Empfindungen oder von der Möglichkeit, mal still zu werden, in uns reinzuspüren, mit uns zu sein?
Ja, das stimmt. Und ich glaube, all diese Dinge, die du jetzt gesagt hast, bringen uns letztendlich wieder zu uns selbst und können uns helfen, also in diese Stille zum Beispiel zu kommen, das halten ja auch viele nicht aus und ich kann es auch verstehen, weil wir es gar nicht mehr kennen, ne? Weil wir immer umgeben sind von Reizen, von Angeboten, von allem Möglichen und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mal in die Stille einfach zu gehen, so als ersten Schritt und zu gucken, was passiert. Vielleicht fühle ich auch nichts, vielleicht fühle ich ganz viel, also
ja, das ist auch gar nicht schlimm, wenn man nichts fühlt. Ja. Ne? Das ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis.
Total,
diese Stille ist ja nicht bedrohlich. Ja. Das heißt ja auch nicht, dass ich nichts bin, sondern es ist nur einfach ruhig. Und das kann eine ganz angenehme Wahrnehmung sein, wenn man vielleicht damit auch verbindet, dass es ein Nachhausekommen ist. In die eigene Stille einsinken ist wie ein Nachhausekommen, an den Ort, in dem man so sein darf, wie man ist. Vollkommen wahrgenommen. Da gibt es ein Bild am Ende meiner Yoga-Einheiten. Gehen wir ja in die Endentspannung. Und das Bild des entspannten Geistes, wir wollen ja Körper und Geist entspannen, ausbalancieren. Und das Ende ist immer eine Entspannung, die ich mit einer Autosuggestion anleite. Und das Bild des entspannten Geistes ist ein See, ein Bergsee, einer glatten, stillen Oberfläche, die die Umgebung reflektiert. Das kann man auch als Metapher für das Leben sehen. Wenn in mir Stille ist, dann kann alles um mich herum da sein, wird auch reflektiert. Aber durch das klare Wasser des Sees kann ich tief hinabschauen, bis auf den Grund des Sees, aber in der Entspannung, bis auf den Grund meiner Seele, bis zu all dem, was mich ausmacht. Ich kann mich mit Klarheit wahrnehmen. Und mit diesem Bild gehen die Yogaschüler aus der Yogastunde. Und die Idee ist, dass man auch dann über die Zeit, wenn man das öfter hört und auch ins Unterbewusste aufgenommen hat, dass man dann nur an diesen See denken muss, um erstmal wieder in die Entspannung zu kommen. Und ja, das nutze ich, um ganz praktisch auch was mit auf den Weg zu geben. Dass wir nicht nur dann zu diesem einen Termin in der Woche Yoga praktizieren, sondern mir ist es ganz wichtig, dass die Schüler für sich in den Alltag Dinge mitnehmen, die ihnen gut tun. Das ist einmal die geschärfte Wahrnehmung auch. Die Yoga schult unweigerlich die Wahrnehmung für sich selbst. Das kann man nicht verhindern. Und ja, das ist auch hilfreich. Das melden mir die Schüler häufig auch zurück. Ich nehme jetzt meine Haltung mehr wahr. Ich habe mir die ein oder andere Ausgleichsbewegung gemerkt und es hilft mir im Alltag. Ich fühle mich stärker, aufrechter, bewusster. Und das ist das, was ich wollte, den Benefit of Yoga mit rausgeben, zeigen, so vielen Menschen wie möglich mit auf den Weg geben.
Sehr schön, auch eine sehr schöne Vision, finde ich, so ein Yoga-Studio zu gründen und zu leiten. Und wir neigen uns jetzt dem Ende dieser Folge und ich bin sehr dankbar, dass du hier warst, liebe Katrin. Und es war auch für mich jetzt ganz viel neue Informationen. Finde es sehr, sehr, sehr spannend und freue mich, diesmal tatsächlich das zu schneiden. Ich mache das ja nicht so gerne, das Schneiden, deswegen dauert es immer so lange, bis eine neue Folge kommt. Aber diesmal freue ich mich, weil ich nochmal alles hören kann öfter. Und es war sehr, sehr inspirierend für mich. Um zum Abschluss das Ganze noch ein bisschen abzurunden, möchte ich nochmal kurz auf das Thema Yoga eingehen. Yoga ist ja eine Möglichkeit, um in die Stille zu kommen und zu uns zu finden. Magst du dazu noch was sagen vielleicht? So
ja, sehr gerne, natürlich. Also wer sich auf diese Reise einmal begeben möchte oder auch diese Erfahrung machen möchte, wie das ist, mit sich selbst über den Körper mehr und mehr in eine innige Verbindung zu kommen, der ist sicherlich gut aufgehoben beim Yoga. Dabei kann man erst einmal in die Bewegung kommen, den Körper dabei spüren und dann aber auch weiter, tiefer in die eigene Selbstwahrnehmung kommen, bis schlussendlich zur geistigen Entspannung, auch zur geistigen Wahrnehmung. Ne? Welche Gedanken habe ich? Welchen Glaubenssätzen folge ich? Dafür ist so eine 90-minütige Yoga-Einheit ganz hilfreich. Auch wahrzunehmen, wie fühlt sich mein Körper an in Anspannung und wie fühlt sich das in der Entspannung an? Mhm. Die nehmen wir meistens gar nicht wahr. Und da gibt es so ein schönes Bild im Yoga. Ausgleich kann nur entstehen, wenn die beiden Pole gleichermaßen vorhanden sind. Also Anspannung, Aktivität und Entspannung. Und loslassen, Stille, müssen ausgewogen sein. Und fragt euch das mal. Wie viel Aktivität habt ihr im Alltag? Und setzt ihr dem gegenüber genauso viel Stille und Entspannung entgegen? Oder wahrscheinlich ist die Waage nicht gerade. Und wenn man das gut wahrnehmen kann im Alltag, und dafür ist Yoga unglaublich hilfreich, dann kann man schon im Alltag regulieren. Man ist sanfter mit sich selbst. Man wird nachsichtiger, bedachter und schlussendlich findet man auch die Stille in sich selbst und kann neu agieren, mutiger, in sich selbst, sicher und geborgen.
Sehr schön, vielen Dank. Also ich persönlich kann Yoga ja auch nur empfehlen. Ich mache das auch schon viele Jahre und mag es sehr gern und trotzdem hatten wir auch die Intention, nochmal darauf hinzuweisen, dass Yoga eine Möglichkeit ist. Es gibt viele andere Dinge, die man auch ausprobieren kann, aber hier sollte es einmal ein Beispiel auch sein, was Yoga mit uns machen kann, wie es unser Leben verändern kann und wie tief das eigentlich ist. Also ich finde, es ist sehr, sehr tiefsinnig auch. Ja, also falls ihr aus Thüringen kommt, es gibt bestimmt noch ein paar freie Plätze in der Yoga Lounge in Erfurt für Menschen, die gern Mitglieder werden möchten. Ich kann es selbst sehr empfehlen. Ich war schon dort und es ist ein sehr, sehr schöner Ort. Ihr seid ja erst umgezogen auch. Mhm. Ne? Ihr wart woanders, jetzt glaube ich in der Neuwerkstraße.
Mhm, Neuwerkstraße 31, das ist unser neues Domizil mit ganz wunderschönen Räumen. Und wir haben dort ein bunt gestricktes Angebot, also für Personen, die einsteigen wollen und erstmal die Grundzüge des Yoga erlernen wollen, über Personen, die spezielle körperliche Einschränkungen haben. Wir bieten Restorative Yoga an mit Jacqueline. Wir bieten aber auch einen moderneren Yoga-Stil an, Vinyasa Flow mit Anna. Und wir haben sehr, sehr viele Workshops-Angebote, Events, Klangmassagen, ab Oktober Thai-Yoga-Massagen mit Kati. Also es geht weit über das Bewegen in Yoga-Haltungen kommen hinaus. Das ist ein Ort, an dem wir Inspiration geben wollen, Begegnungen schaffen und Wachstum ermöglichen. Mhm. Das ist so ein bisschen so die Blase, in die man mal eintauchen kann, um alles Laute, das Viele, das Fordernde von sich abzustreifen.
Total. Und ich finde, es ist auch einfach optisch, also ästhetisch, wirklich ein schöner Ort. Ja, die Räumlichkeiten sind super, super schön, schon der Eingang. Ich weiß noch, als ich damals rein bin, mir dachte, krass, cool. es ist sehr, sehr schön dort. Und ja, ich freue mich auch, ein kleiner Teil bald zu sein und Workshops dort anzubieten.
Ja, darauf müssen wir natürlich nochmal hinweisen.
Ja, genau.
Dass du bei uns eine Veranstaltung geben wirst.
Ja.
Ja, unbedingt. Das ist ja auch für die Zuhörer nochmal eine Möglichkeit, sich mit der Thematik zu befassen, auch in dem Workshop und den folgenden.
Auf jeden Fall, ja. Also ihr seid herzlich eingeladen. Ich verlinke euch alles in der Podcast-Beschreibung. Alle Links, die ihr finden könnt zur Yoga-Lounge, zu Workshops und so weiter. Und jetzt zum Schluss noch eine Frage an dich, Katrin. Was würdest du jetzt ganz spontan an Menschen, die jetzt zugehört haben, einfach so einen Impuls, den du gerade fühlst, gerne mitgeben?
Spüre dein Herz. Folge dem, was du da wahrnimmst. Davon bin ich tief überzeugt. All die logischen Herleitungen und die klugen Empfehlungen von anderen Leuten sind oft nicht viel wert für uns. Da folgen wir nur den Wünschen anderer, den Visionen anderer. Aber das, was wir spüren, da, wo unser Herz schlägt, wo uns warm wird, wo wir uns verbunden fühlen mit uns selbst, das ist unser Weg. Das kann auch jeder nur für sich selber spüren. Und ich wünsche allen, die zuhören, eigentlich allen anderen auch, dass sie es schaffen, ihr Herz wahrzunehmen, das, was dort für sie verborgen ist auch. Ne? Ist ja wie so eine Schatztruhe, in die man greifen kann. Wofür bin ich hier? Wofür schlägt mein Herz? Das ist so eine tolle Betrachtungsweise. Ja, das wünsche ich allen, dass sie das für sich spüren können und dass sie den Mut haben, dem zu folgen.
Wow. Vielen, vielen Dank. Also da kann ich jetzt auch nichts mehr zum Abschluss noch sagen. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass ihr viel Inspiration finden konntet, dass ihr wirklich präsent wart, dass ihr hier wart. Wenn nicht, hört einfach nochmal. Es waren auch viele Informationen. Hört einfach nochmal rein an der einen oder anderen Stelle. Und ja, ich verabschiede mich auch von euch. Danke, liebe Katrin, dass du hier warst.
Ich bedanke mich auch. Ich war von Herzen gerne hier.
Ja, das habe ich gemerkt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.